Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Running, so heißt die Theaterperformance, die morgen im Hau, im Hebbel am Ufer in Berlin seine Premiere feiert. Es geht dabei um schwarze Körper im Laufsport und im öffentlichen Raum und wie diese mit Augen von weißen Menschen gesehen und natürlich auch be- oder verurteilt werden. Ich spreche gleich mit der Regisseurin des Stücks. Morgen feiert in Berlin im Hau Hebbel am Ufer das neue Stück Runnin' Premiere. Kurz gesagt geht es um die Wahrnehmung, den weißen Blick auf schwarze Menschen. Im Leistungssport gelten sie als erfolgreich, was Rassismen nach sich zieht. Denn in der Fantasie des weißen Menschen ist es ja klar, dass schwarze Menschen athletisch schnell und stark sind. Im öffentlichen Raum dagegen sind schwarze rennende Menschen oft mit Vorurteilen, Misstrauen oder sogar physischer Gewalt konfrontiert. Und über das Stück spreche ich jetzt mit Choreografin, Regisseurin und Performerin Joanna Tischkau bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wie sind Sie denn auf das Thema gekommen?
Ja, also ich hab Tanz studiert und innerhalb des Studiums habe ich auch irgendwann angefangen zu joggen. Und das hat mir auch immer super viel Spaß gemacht. Und genau, und darüber hinaus beschäftigt man sich dann ja einfach mit so einer Laufkultur und Sportkultur. Und dann habe ich auch über meine künstlerische Praxis quasi angefangen zu fragen, was bedeutet das aber, wenn mein Körper läuft oder wenn ich renne? Und im zeitgenössischen Tanz gibt es ja auch so eine Art des so alltäglichen Pedestrianism oder so aus dem postmodernen Tanz oder New Dance. Und diese Frage, was ist eigentlich so neutrales Bewegungsmaterial, was sind neutrale Bewegungsqualitäten, das hat mich dann daran fasziniert und interessiert, weil Laufen oder schneller Laufen ist, glaube ich, ja so eine davon.
Mhm. Können Sie vielleicht das Konzept des Pedestrian Movements, Sie haben es gesagt, zeitgenössischer Tanz, aber das nochmal genauer erklären, was ist damit gemeint, worum geht es und wie verknüpfen Sie das mit Ihrer Arbeit?
Naja, also im zeitgenössischen Tanz quasi so in den 70ern, gab es dann so die Bewegung, dass man sich da natürlich einmal der moderne Tanz sich vom Ballett abgegrenzt hat und dann aber auch der postmoderne Tanz sich nochmal vom modernen Tanz abgegrenzt hat und dass es so eine Idee gab, dass so eine Alltäglichkeit in den Tanz gekommen sind. Also dass alltägliche Gesten wie einfach nur gehen oder sitzen und stehen und rennen, dass das auch Tanz sein kann. Also dass es natürlich auch verändert, welche Körper man dann als tanzend wahrnehmen kann. Also dass es nicht unbedingt nur so eine formalisierte Bewegungssprache gibt, die auch ein sehr hohes Training benötigt, sondern dass eigentlich auch alltägliche Gesten als Tanz wahrgenommen und gelesen werden können. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch ein Allgemeinverständnis von Tanz, dass es nicht nur noch eine Richtung gibt, sondern dass auch ganz kleine alltägliche Bewegungen zum Tanz gehören. Und trotzdem kann man ja immer wieder fragen, was ist eigentlich alltäglich? Weil es ja auch immer bedeutet, dass ein Körper dadurch normiert wird. Ja? Hm. Menschen, die zwei Beine haben und auf zwei Beinen laufen können, die vielleicht keinen Rollstuhl benutzen, werden dann als normal wahrgenommen oder das wird dann als normal oder alltäglich wahrgenommen. Und sofort ist man da ja bei, kann man ja da Fragen stellen, ist es überhaupt selbstverständlich oder universell? Und das sind, glaube ich, die Fragen, die mich interessiert haben.
Und wie bringen Sie das auf die Bühne? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben uns natürlich erstmal so mit Laufen als historischer Bewegung oder so auseinandergesetzt. Also auch der Frage, wann kam eigentlich dieser Jogging-Trend in den 80ern irgendwie in Oregon entstanden und dann ja auch so die ganze Welt eingenommen, auch das Marathonlaufen. Es gab aber auch schon zum Beispiel schon sehr früh, auch viel früher, irgendwie im 17. Jahrhundert LäuferInnen, die beruflich als Unterhaltung durch Parks, zum Beispiel durch die Hasenheide gelaufen sind und Leute haben sich das angeguckt, wie Leute tagelang laufen. Also wir haben uns mit der Geschichte des Laufens auseinandergesetzt und wir haben uns natürlich auch ganz spezifisch damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, als schwarzer Körper im öffentlichen Raum sich zu bewegen. Ist Laufsport überhaupt was für schwarze Menschen? Und ich glaube, da gibt es schon so ein Vorurteil oder die Idee, dass vielleicht schwarze Körper gar nicht im öffentlichen Raum oder auch Outdoor-Aktivitäten oder so, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Ne? Auch Wandern oder so ist ja generell so eine sehr weiß konnotierte Sportart oder Freizeitbeschäftigung. Mhm. Und genau, und so haben wir uns dem Thema angenähert. Wir haben uns Biografien von professionellen AthletInnen angeschaut. Wie wird in den Medien medial über diese AthletInnen gesprochen? Sei es jetzt irgendwie Sha'Carri Richardson oder auch Florence Griffiths-Joyner, die auch Flo-Jo genannt wurde, die immer noch den Weltrekord von 88 hält als Kurzstreckenläuferin 100 und 200 Meter, der nie gebrochen worden ist, aber die irgendwie viel mehr für ihre Ästhetik, zum Beispiel ihre Fingernägel und ihren Style bekannt ist, als jetzt als so super krasse Athletin, weil das fast so nicht ernst genommen werden konnte, beziehungsweise wurde ihr auch später vorgeworfen, dass sie gedopt wurde. Und genau, man kann da schnell feststellen, dass weiße und schwarze Athletinnen oftmals mit anderem Maß gemessen werden oder deren Leistung da oftmals anders bemessen werden.
Mhm, aber können Sie vielleicht nochmal das Bühnenbild, das Setting etwas genauer veranschaulichen?
Ja, also die Bühne ist eigentlich so ein abstrakter öffentlicher Raum. Es gibt so vier Straßenlaternen und ansonsten ist das Bühnenbild sehr reduziert. Es sind vier Performerinnen auf der Bühne, die eigentlich fast die ganze Zeit nur im Kreis laufen. Vielleicht das im Kreis laufen auch als Symbol für sowas Unendliches oder dass wir einfach ständig weiterlaufen können. Die Kostüme sind sehr bunt gehalten. Wir haben uns da so ein bisschen an den Läuferinnen aus den 80ern und 90ern orientiert und wir haben uns aber auch so ein bisschen Fragen gestellt, wann wird man als schwarze Läuferin eher als bedrohlich oder vielleicht auch als nicht bedrohlich wahrgenommen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt im schwarzen Hoodie und in schwarzer Hose laufe, dann ist das eher, assoziiere ich das vielleicht eher mit Gefahr oder Bedrohung oder einem Einbrecher oder so. Und deswegen sind die Laufklamotten zum Beispiel so sehr bunt gehalten. Es gibt sehr viel Nebel, es gibt ein bisschen Wasser, es gibt auch ganz viel Wind, also so die Elemente, die einem vielleicht auch beim Laufen begegnen. Ja, ich würde sagen, das sind die Dinge, die einem so visuell erwarten.
Mich erinnert das aber auch, weil Sie gerade von Bewegung, Rennen, Leistungssport sprachen, auch im alltäglichen Raum. Sie haben kurz die Hasenheide skizziert, das ist auch ein Park in Berlin. Am Wochenende findet in Berlin ja der Marathon statt und auch da ist es ja immer so, dass Äthiopier oder Kenianer gewinnen. Vielleicht muss man dann aber auch nochmal die Frage stellen, woran liegt es denn, dass Äthiopier und Kenianer an der Spitze stehen? Also wenn Sie sagen, das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun.
Ja, das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Das liegt vielleicht auch daran, dass das sich als Sportart für Äthiopierinnen oder Kenianerinnen etabliert hat, beziehungsweise dass halt auch die Bedingungen, glaube ich, in diesen Ländern für das Training besonders gut sind, dass es vielleicht die Leute eh gewohnt sind, weite Strecken zu laufen. Und es natürlich dann auch ein Weg ist, erfolgreich zu sein und vielleicht, also ich glaube, das, was man um sich herum wahrnimmt und wenn man sieht, es gibt viele Leute hier, die das machen und so könnte ich erfolgreich sein und Geld auch damit verdienen, dann mache ich das vielleicht auch. Also es sind quasi die sozialen Bedingungen, die dazu führen, dass Leute diesen Sport aufgreifen. Es ist aber ja trotzdem wiederum interessant, dass dann wiederum diese Marathons viel, viel häufiger in Europa zum Beispiel stattfinden oder in den USA, aber gar nicht so sehr, also ne, gibt es, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, aber gibt es einen Afrika-Marathon oder wie viele Marathons gibt es eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent? Also trotzdem ist das ja was dann wiederum für einen weißen Markt oder auch eigentlich nur auf einem weißen Markt stattfindet und dann wiederum ja auch Sponsoren zum Beispiel diese Läuferinnen benutzen, um wiederum einem weißen Publikum Laufsport schmackhaft zu machen. Ja, ich soll mir dann die gleichen Schuhe kaufen, die Eliud Kipchoge getragen hat, in denen er den Marathon unter 2 Stunden rennt zum Beispiel. Also ne, es geht, ich glaube, es ist einfach ein super interessanter oder spannender Komplex zu fragen, wie Race sich in der Sportkultur, in der Laufkultur zeigt und wie es dort funktioniert und wie dann auch Rassismus funktioniert.
Was erhoffen Sie sich, was erwarten Sie, mit welchem Gefühl oder auch welchen Gedanken das Publikum Ihr Stück verlässt?
Ich glaube, das ist der Wunsch bei vielen meinen Arbeiten, dass es einfach darum geht, die eigene Wahrnehmung nochmal abchecken zu können. Also wie lese ich gerade dieses Bild? Also Bilder anzubieten, wie zum Beispiel, es gibt eine Szene, da rennen die Performerinnen so, als ob sie gejagt werden. Und nehme ich das dann als bedrohlich wahr oder kann ich vielleicht auch Empathie empfinden und mitfühlen und sagen, ah, krass, ich kann mich in diese Körper hineinversetzen, was es bedeutet, vielleicht auf der Flucht oder gejagt zu werden oder auch selbst Angst zu verspüren. Und mir geht es halt immer um so eine, dass ich meine Wahrnehmung nochmal checken kann und sagen kann, okay, habe ich vielleicht auch rassistische Vorurteile, habe ich vielleicht auch Projektionen oder täuscht mich vielleicht auch mein Blick? Darum geht es mir eigentlich.
Run-In von Joanna Tischkau. Morgen feiert die Theaterperformance Premiere im Hau 2, läuft bis zum 22.09. Tickets gibt's ab 17 Euro. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.
In jeder Filmvorführung ist Licht die elementarste Quelle für das Erlebnis. Heute allerdings bei digitalen Projektionen nehmen wir dieses Element kaum noch bewusst wahr, ist für uns einfach selbstverständlich geworden und klingt banal. Das Filmfestival Gegenkino in Leipzig schafft es allerdings, mit den Erwartungen an das Kinoerlebnis zu brechen, so auch in diesem Jahr. Das Team hat einen Künstler nach Leipzig geholt, der mit Licht und Sound als cineastische Projektion ganz gezielt arbeitet, um ein außergewöhnliches, archaisches Kinoerlebnis zu schaffen. Vielleicht kann man auch gar nicht mehr vom Kino sprechen. Martina Weber war auf jeden Fall bei der Vorführung des Archoscopes gestern Abend in Leipzig live dabei.
Kreise im Licht- und Schattenwechsel bewegen sich zu dumpfen Bässen auf einer Leinwand. Am Anfang rhythmisch, dann in Überlagerung. Sie werden schneller, flackernder und unschärfer, bis aus den bloßen Kreisen vermeintliche Muster entstehen. Wie eine Sonnenfinsternis, die später farbiger wird und sich zu Augäpfeln formt. Es ist der Pre-Film von Jan Kulker, der den historischen Theatersaal des UT Connewitz in Leipzig in ein stroboskopartiges Spektakel verwandelt. Der tschechische Filmkünstler steht etwas erhöht auf einem Podest in der Mitte des Saals, vor einer handbetriebenen und handgefertigten Projektionsmaschine namens Archoscope. Auf vier Beinen mit vier Linsen. Seiner Tarantula, wie Jan Kulker sagt.
Da sind dann zwei Teller an den Seiten, um den Film aufzuwickeln. Der Film läuft im Inneren horizontal ab. Das ist ganz anders als bei klassischen Projektoren, bei denen der Film ja von oben nach unten, also vertikal, läuft. Das ist eher wie bei einem IMAX-Setup.
Im Inneren des Archoskops oder der Tarantula ist ein Bedienfeld mit vielen Knöpfen, Schaltern, Anschlüssen und ein kleiner Plattenspieler verbaut. Das hat etwas von einem DJ-Pult in Kombination mit einer einzigartigen Lichtapparatur.
Und dann ist da dieser Sequencer. Er sieht aus wie ein Plattenspieler mit optischen Sensoren, die durchsichtigen Scheiben mit Mustern ablesen, die ich einlege.
In der Live-Vorführung gestaltet Kulka die Lichtmuster frei, passend zu den vorproduzierten oder live gespielten Sounds. So entsteht eine spontane, enge Verbindung zwischen dem, was man hört, und dem, was man sieht. Oder diese vermeintliche Ordnung löst sich in einem chaotischen System auf. Im zweiten Teil des Konzerts Patterns werden die Projektionen komplexer und geometrischer. Fast wie optische Täuschungen auf Steroiden. Jedes Set ist einmalig und nicht wiederholbar. Ähnlich wie bei einer Jazz-Komposition will Jan Kulker das Publikum mitnehmen, ohne es in den teils meditativen und hypnotischen Momenten zu verlieren. Und um die chronologische Erzählweise des klassischen Films zu durchbrechen.
Ich versuche, Filme zu machen, die für jeden zugänglich sind. Es gibt keine Sprache, man braucht kaum kulturelles Vorwissen. Und das halte ich für sehr wertvoll heutzutage in unserer digitalen Welt. Ich sehe diese Filmvorführung als eine Art Live-Film-Performance, ein kleines Ritual, bei dem wir zusammenkommen wie in alter Zeit als Höhlenbewohner. Wir sind jetzt in einem Kino, aber im Grunde ist es eine dunkle Höhle. Man hört das Echo. Und anstelle eines Feuers haben wir eine moderne Version davon, diesen Lichtapparat. Wir können uns zusammensetzen und einfach zuschauen. Das Feuer selbst war übrigens der älteste Flickr-Film. Ich möchte in der Lage sein, Rituale zu vermitteln, damit Menschen zusammenkommen und diesen einzigartigen Moment gemeinsam erleben können.
Kulka war schon vieles. Computerdesigner, Animationsfilmer, Filmeditor, Percussionist und Analogfotograf. Seit 14 Jahren macht er nun Live-Projektionen mit einem Archoskop und damit Filme auf eine ganz besondere Weise.
I don't have a story here. It's not a narrative film.
Ich erzähle hier keine Geschichte. Es gibt kein Narrativ. Das ist der große Unterschied zum normalen Kino, wo der Regisseur eine Story erzählen oder eine Idee vermitteln will. Bei mir ist es ganz anders. Ich bin eher ein Mittler, der euch beeinflusst. Die Erfahrung richtet sich direkt an euren Körper und Geist. Sie kommt dem, was man in der Sauna oder bei einer Massage erlebt, viel näher als einem Kinobesuch. Einige von ihnen sind entspannt oder sanft. Aber ich muss zugeben, bisher waren die meisten meiner Filme sensorisch ziemlich intensiv. Sie sind also eher schwer zu verarbeiten.
So far most of my films are quite intensive sensorically. They are sort of hard to absorb.
Als gemütlichen Kinoabend haben die wenigsten diese einmalige und in ihrem Ablauf nicht wiederholbare Vorführung heute Abend erlebt. Doch wie ist dieses imaginäre Feuer in der Höhle oder die Saunaatmosphäre beim Publikum angekommen?
Für mich war das jetzt mega cool. Ich wusste gar nicht, was ich erwarten sollte.
Es ist so abstrakt und dann fängt man nach etwas zu suchen, was man kennt, nach etwas Bekannten.
Und das hat auf jeden Fall gemacht, dass ich sehr interessant denken konnte. Und gleichzeitig hat es aber auch gemacht, dass ich extrem gelitten habe auch. Sowohl Freude als auch großes Leid gleichzeitig.
Ja, Martina Weber war das über die Live-Projektion Archoscope beim Gegenkino-Festival in Leipzig. Das findet noch statt bis zum 21. September. Die Musikbranche gibt sich ja gern tolerant, schillernd und offen, ist aber leider auch geprägt von Sexismus, Mikroaggressionen und patriarchalen Strukturen. Rieke van Kleef hat lange in der Industrie gearbeitet und das Buch Billige Plätze, Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche veröffentlicht. Aber sie scheint die Männer nicht komplett abgeschrieben zu haben, denn auf dem Reeperbahn-Festival hat sie zusammen mit Moderatorin Mia Herisch das Format Das wird Mann mit Doppel-N ja wohl noch fragen dürfen. Ja, ein Safe Space für Cis-Männer, die sich in der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit in der Musikindustrie manchmal überfordert oder auch abgehängt fühlen oder einfach auch vielleicht offene Fragen haben. Unser Cis-Kollege Dirk Schneider war dabei. Dirk, dieses Format hat explizit das Ziel, Männer abzuholen, weil sie sonst keine Gelegenheit haben oder sie nicht sehen, wahrnehmen, gewisse Fragen zu stellen. Sind denn überhaupt Männer der Einladung gefolgt?
Ja, da waren zuerst 11 Personen im Raum und dann kam die Aufforderung, bitte alle, die keine Cis-Männer sind, raus. Weil, wir wollen hier quasi unter uns oder die Männer sollen unter sich sein. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, Cis-Männer, also Männer, die sich quasi als Männer in einem männlichen Körper zu Hause fühlen. Alle anderen werde ich jetzt folgendes als Flinter-Personen bezeichnen, also alle, auf die das nicht zutrifft. Und genau, am Ende saßen dann noch 6 dieser Cis-Männer da. Und dann wurde erstmal darüber diskutiert, ob das jetzt okay war, die dann rauszuschmeißen. Es wurde zum Beispiel auch der Wunsch geäußert, na, in einer besseren Welt könnte dies ja auch ein rein männlicher Raum sein. Also ohne Frauen auf der Bühne hätte man dann vielleicht nicht mehr nötig. Ich fand es ganz interessant. Ein Mann meinte, er findet super, dass wir als Cis-Männer jetzt hier auch einen Safe Space für uns haben. Gleichzeitig meinte er aber, ich fühle mich alleine unter Männern eigentlich immer total unwohl.
Interessant. Aber warum nur so wenig? Also haben die anderen sich nicht getraut? Wurde die Veranstaltung zu wenig beworben? Was war da los?
Also ich hatte den Eindruck, dass viele von dieser Veranstaltung wissen. Ich hatte auch mit einigen Leuten vorher darüber gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Männer dieses Thema vielleicht durchaus auf dem Schirm haben, aber nicht so die Dringlichkeit sehen. Beim Reeperbahn-Festival ist extrem viel los. Man muss immer genau gucken, zu welcher Veranstaltung geht man jetzt. Und dass man dann vielleicht sagt, so, naja, das Thema, das kläre ich nächste Woche mit einer Freundin oder so. Meine Vermutung.
Okay. Bevor wir da inhaltlich noch tiefer einsteigen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja mit Rieke van Kleef vorher gesprochen. Was sagt sie denn, was ihr Ziel mit dieser Veranstaltung ist?
Also sie sagt, dass sie da einen Job macht, den andere Frauen oder eben Flinterpersonen oft und aus guten Gründen nicht machen wollen, nämlich neben all dem, was Männer ihnen sonst schon aufbürden, dann auch noch Verantwortung für die Aufklärung der Männer zu übernehmen. Das ist einfach zu viel, kein Bock drauf, verständlich. Rieke van Kleef arbeitet auch als Journalistin. Sie hat sich entschieden, dass sie das zu einem Teil ihres Jobs macht. Aber es geht ihr im Großen und Ganzen gar nicht nur um Männer und Frauen, hat sie gesagt.
Ich beobachte für meinen Teil, dass sich unsere Diskussionskultur gerade wieder wahnsinnig verschärft und wir eigentlich von dem wegkommen, was ich mir wünsche, nämlich dieses empathische Aufeinanderzugehen. Ich glaube aber, dass sich viele auch Vorurteile abbauen lassen im direkten Gespräch. Und auch deswegen war es uns wichtig, ein dialoghafteres Format anzubieten und nicht nur etwas, wo ich dann wieder einen Vortrag quasi halte und anderen Leuten erzähle, wie das jetzt zu laufen hat, weil wir versuchen wollen, auch dagegen zu steuern. Also ich muss wirklich sagen, die politischen Verhältnisse, so wie die sich gerade entwickeln, das macht mir Angst.
Also das empathisch aufeinander zugehen, kann ich gut nachvollziehen. Da steht dann ja doch letztendlich Großes auf dem Spiel. Was waren denn das für Fragen? Welche haben die 6 Cis-Männer, du inklusive, denn gestellt?
Ein Teilnehmer hat zum Beispiel gefragt, wie man denn eigentlich Verbündete für die feministische Sache finden könne, also auf Männerseite. Rieke van Kleef hat gesagt, macht's doch so, seid Vorbilder, zum Beispiel lest feministische Bücher in der Öffentlichkeit, zeigt euch mit diesem Thema, zeigt euch als Männer, die für die Anliegen von Flinterpersonen einstehen. Ein Musiker war unter den 6 Männern, der hat gesagt, er hat Scheu, sich so feministische Anliegen zu eigen zu machen, weil er Angst hat, dass man ihn als Hochstapler sieht, der sich irgendwie beliebt machen will. Die beiden Frauen auf dem Podium haben dann gesagt, mach's doch so, wende dich einfach direkt an die Männer. Dann verdächtigt dich eigentlich niemand, dass du dich da nur einschleimen möchtest.
Also ein bisschen noch Aufklärungsarbeit. Wie hast du das denn erlebt? War das tatsächlich ein Raum, den du dir auch öfter wünschen würdest als Mann?
Das war's wirklich. Ich fand's ein besonderes Erlebnis und das lag jetzt gar nicht so sehr an der Gelegenheit, Fragen zu stellen. Es wurden nämlich auch gar nicht so viele Fragen gestellt. Man konnte vorher Fragen auch anonym digital einreichen, da ist einiges zusammengekommen. Diese Fragen sind dann aber eigentlich kaum zur Sprache gekommen. Mir ging's, für mich war das Tolle daran und ich hatte den Eindruck, das ging anderen auch so, der Austausch mit fremden Männern über dieses Thema, also über Sachen zu sprechen. Wo verunsichert mich der Anspruch, der von Nicht-Männern an mich gestellt wird? Wo wünsche ich mir selbst vielleicht ein anderes Bild von Männlichkeit? Wo leide ich vielleicht auch an diesen Ansprüchen, an den Erwartungen an mich als Mann? Das war für mich wirklich was Neues und Besonderes. Und dass das eben jetzt auch nicht in der Männergruppe im Stadtteilzentrum passiert, sondern eben im Rahmen dieses Festivals. Das ist ja auch ein anderer Raum. Und ich fand ein sehr interessantes Statement eines Mannes, der war so abgekämpft und meinte so, es gibt so viel Streit. Und er meinte dann hier Israel-Palästina, Krieg gegen die Ukraine, das ist alles so krass. Und er möchte wenigstens in seinem privaten Umfeld sozusagen zwischen den Geschlechtern Frieden stiften können.
Also ich höre raus, dein Fazit, eine gelungene Veranstaltung, oder?
Fand ich ja wirklich, auch wenn der Kreis sehr klein war, also mir schienen alle bereichert rauszugehen. Ich habe noch einen Teilnehmer am Ende erwischen können, der hat gesagt, er sei geschäftlich beim Reeperbahn-Festival, er leitet ein bekanntes Kulturzentrum in Süddeutschland und dieses Thema ist ihm aber so wichtig, meinte er, dass er dafür auf anderes verzichtet hat.
Genau, ich verzichte dann auf andere Dinge, die natürlich auch mir zum Nachteil sind, weil ich dann im Moment den Kontakt zu Agenten und so nicht pflegen kann, weil ich dann auf diese Gespräche verzichte und dann hierher komme, weil ich diese Inhaltlichkeit und dieses Themenfeld innerhalb eines Festivals wie dem Reeperbahn-Festival extrem wichtig finde.
Genau, also ihm scheint es sehr, sehr dringend zu sein und Moderatorin Mia Herrisch, Rieke van Kleef, habe ich auch nochmal gefragt. Die waren zufrieden, hören wir nochmal kurz Rieke.
Wir haben tatsächlich dieses Tool, dieses anonyme Fragentool, viel weniger verwendet, als wir gedacht haben, aber aus dem wahnsinnig positiven Grund, dass es so ein Gespräch entwickelt hat. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, wie offen und vulnerabel sich die Männer gezeigt haben. Und ich hoffe sehr, dass wir darauf einfach aufbauen können in Zukunft.
Keine Kameras, keine Aufnahmen, kein Shaming. Einfach ein ehrlicher und offener Austausch. Cis-Kollege Dirk Schneider über das Format. Das wird Mann mit Doppel-N ja wohl noch fragen dürfen auf dem Reeperbahn-Festival. Ich danke dir für die Information.
Sehr gerne.
Das ist ein schwarzer Tag für die US-Comedy-Szene. Late-Night-Talker Jimmy Kimmel hat zumindest vorerst seinen Job verloren. Hintergrund ist dieser Satz, den er am Montagabend in seiner Show sagte.
Die Make America Great Again Gang hat versucht, diesen Jungen, der Charlie Kirk getötet hat, als etwas anderes darzustellen als einen von ihnen.
Ja, und wir fragen Comedian Oliver Polak, ist das Absetzen auf unbestimmte Zeit vom Sender ABC, der zu Disney gehört, gerechtfertigt oder auch ein Zeichen für die Stimmung in den USA, in der immer mehr demokratische und diverse Stimmen klein gehalten werden? Herzlich willkommen bei uns im Kompressor, Oliver Polak.
Hallo Busan.
Sie sind viel in den USA, in New York und auch LA aufgetreten, haben auch ein Stipendium im Thomas-Mann-Haus, das ja aufgrund der Brände verschoben wurde. Was sagen Sie zum Fall Kimmel? War das falsch oder hat er sich doch etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt?
Also erstmal hat man ja so einen Impuls, eine Meinung. Ne? Man weiß ja manchmal auch nicht, weil die Welt ist einfach nicht immer schwarz und weiß. Was gerne Leute aber gerne so schnell so festlegen würden, Ich finde, was hier interessant ist bei Jimmy Kimmel ist, weil es gab was, was er vorher zu diesem ganzen Prozess geschrieben hat. Das war ein Post vom 10. September, wo er direkt geschrieben hat auf seinem Instagram-Account, also vor etwa 7 Tagen, instead of the angry finger-pointing, can we just for one day agree that it is horrible and monstrous to shoot another human? On behalf of my family, we send love to the Kirks and to all the children, parents and innocents who fall victim to senseless gun violence. Ne? Also um es kurz zu übersetzen, wo er sagt, können wir vielleicht erstmal an diesem Tag aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen, auch wenn wir mit deren Meinung nicht, ne, sondern erstmal uns darauf einigen, dass es einfach eine schreckliche Tat war. Und im Namen meiner Familie wünschen wir der Familie und vor allen Dingen den Kindern, den Eltern, die jetzt ja Opfer von diesem ganzen Ding geworden sind, alles, alles Gute. Das war erstmal seine humanistische Haltung. Ne? Mhm. Und jetzt gab es eben das, was du gerade gequotet hast oder ihr gequotet habt. Und natürlich ist es einfach eine Einordnung. Ne? Also so, da ist ja kein, ja, da gibt es kein Problem damit. Das ist ja einfach nur ein Gedanke, den man äußert. Ne?
Ja, das ist zumindest nicht justiziabel, aber man könnte natürlich sagen, zu suggerieren, dass der Täter ein Trump-Supporter sei, das ist schon eine Hausnummer.
Also du sagst, es ist eine Hausnummer, aber was ist denn da, also das Zitat ist doch, dass er einmal nur gesagt hat, dass jetzt alle, das ist ja eh in der Gesellschaft gerade, alle benutzen alles gerade für sich, wie es passt, so ein bisschen Pipi Langstrumpf, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, und er hat einfach nur gesagt, man sollte auch drüber nachdenken, dass man ja gar nicht weiß, wie diese Person getickt hat. Er kann sowohl so getickt haben, als auch so getickt, aber er hat gar nicht gesagt, das war jetzt so, das ist so. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Comedy auch Widerstand ist. Und gleichzeitig denke ich, dass gerade in diesem irren Wirrwarr, auch in Amerika in den letzten Jahren, gerade es die Talkshow-Hosts waren, wie Steve Colbert, wie auch vor einiger Zeit Jon Stewart, John Oliver, Seth Meyers, geholfen haben, politische Sachen einzuordnen. Ne? Und vielleicht auch, das ist ja auch das Ding bei der Comedy, wie Peter Ustinov mal gesagt hat, manche Dinge im Leben sind so traurig, dass man sie nur mit Humor ertragen kann. Ne? Dass sie aber sehr gut waren, diese ganzen Talkshow-Master in den letzten Jahren, diese ganzen Sachen einzuordnen, Dinge auch zu hinterfragen, ne, wo vielleicht Journalisten nicht so genau nachgefragt haben auch. Aber gleichzeitig hatten sie natürlich auch den Vorteil, dass sie eben das irgendwie anders den Leuten näher bringen, auf eine unterhaltsame Art und Weise. Somit aber gleichzeitig auch vielleicht eine Gefahr für bestimmte Politiker geworden sind, weil der Comedian ja öfter mal ein paar Schritte weiter geht, als dass er vielleicht jemand anders gehen würde. Ne?
Also,
und deswegen glaube ich schon, dass Comedians bestimmten Leuten auch ein Dorn im Auge sind, weil Comedians mittlerweile auch für Widerstand stehen.
Mhm. Aber vielleicht trotzdem nochmal mit Blick auf Deutschland, wenn man sich die USA anschaut, sie gehen ja jetzt auch auf Tour mit einer neuen Show, die schlicht Comedy heißt. Sie können gerne sagen, wie politisch ihr Programm wird, aber machen Sie da auch Unterschiede fest? Es ist immer noch eine andere Ausgangslage, in der wir uns befinden, hier in Deutschland im Vergleich zu den USA?
Inwiefern anders als in den USA?
Dass man die Freiheit hat, einfach immer noch das zu sagen, was man möchte, die Comedy zu machen, die man möchte.
Naja, es gibt ja Kabarett in Deutschland und es gibt Comedy, ne? Und das ist natürlich gibt es Leute, die entscheiden, wie Comedy sein soll, aber wenn bestimmte Leute entscheiden würden, wie ein Witz wäre, dann wäre ein Witz so, ein Jude, ein Christ, ein Moslem gehen in eine Bar, und sie haben eine gute Zeit. Aber ich meine, Comedy ist manchmal schmerzhaft, weil es ja auch ein Spiegel der Realität ist, der Wahrhaftigkeit, ne? Oder kann auch schmerzhaft sein, ne? Oder eben die Realität abbilden. Aber die Welt ist ja manchmal auch, oder sehr oft auch sehr vieles ist ja schmerzhaft. Wenn man sich die Welt ja anschaut, wie sie ist, müsste man sich eigentlich die Pulsadern aufschneiden. Und ich glaube eben, dass diese Comedians wie Colbert, Seth Meyers, John Oliver eben helfen, das manchmal einzuordnen, es vielleicht nicht so schwer zu machen und dass wir alle irgendwie ja das dann zusammenträgen und dann wird es ein bisschen leichter. Zum Beispiel bei mir ist es so auch, wenn ich auftrete, ne, da sitzen bei mir Russen im Publikum, Ukrainer im Publikum, ja, türkische Menschen, kurdische Menschen, gestern jemand aus Palästina, jemand, der jüdisch ist und am Ende reden wir auch über die Welt und wir lachen irgendwie am Ende zusammen und es trägt sich dann manchmal irgendwie wie leichter und man merkt auch in dem Moment, wo wir lachen, bekriegen wir uns halt nicht, ne? Und das ist, glaube ich, die einzige Art, die Welt auszuhalten mit Humor, so abgedroschen das klingt.
Sagt Comedian Oliver Polak. Ich danke Ihnen für die Einordnung hinsichtlich der Jimmy Kimmel Live-Show, der Late-Night-Show, die nun vorerst abgesetzt wurde. Hintergrund waren Äußerungen Kimmels im Zusammenhang mit dem Mord an Charlie Kirk. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Oliver.